Mission Impossible Part 3. Das war schon die größte Herausforderung für mich. Die Mission Impossible meinerseits bestand vor allen Dingen darin, das halbwegs ordentlich auszusprechen. So viele S und THs drin, dass ich jetzt wahrscheinlich zu Hause Schimpfe kriege von meiner Frau, dass ich das nicht ordentlich gemacht habe. Und auch eine gewisse Herausforderung, die darin bestand, für mich in der Vorbereitung, so sehr ich mich auf diese Predigt gefreut habe, weil das ist ja die einzige Gelegenheit, wo man in einem Präsenzgottesdienst ohne Maske sein darf. Aber die Herausforderung bestand für mich tatsächlich darin, die Geschichte, um die es heute gehen wird, in Einklang zu bringen mit dieser Überschrift Mission Impossible. Der, um den es heute geht, das ist einer der eher tragischen Figuren in der Bibel. Und trotzdem finden wir diesen Menschen, um den es heute geht, in der Liste der Glaubenshelden. Heute Morgen haben wir etwas von Hebräer 10 gehört. Wir machen jetzt quasi Fortsetzung. Jetzt sind wir schon in Hebräer 11. Ohne da in dieser Reihe etwas anderes vorwegzunehmen, geht es nur um einen kleinen Passus da drin. Da geht es ja in diesem Kapitel 11 des Hebräers, da geht es um die Glaubenszeugen des Alten Bundes, also des Alten Testamentes. Da geht es um Abel, um Henoch, um Noah, um Abraham. Da geht es um Isaak, Jakob und Josef. Da geht es um Mose. Und unter anderem in dieser langen, langen Reihe, die dort aufgezählt wird, Hebräer 11, Vers 31, da können wir das nachlesen, Vers 32, da ist der Hebräerbriefschreiber so ein bisschen erschöpft förmlich, ja, von dieser ganzen langen Aufzählung und sagt, und was soll ich noch sagen, die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte nun von Gideon, von dem haben wir ja beim letzten und vorletzten Mal hier im Rahmen des Plusgottesdienstes gehört, und Barak und Simson, um den wird es heute gehen, und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Das heißt also, unser Simson, um den soll es heute hier gehen, und der taucht auf in dieser Liste, in diesem Who is Who der Glaubenshelden. Wenn wir uns die mal alle anschauen, diese Glaubenshelden und die Geschichten im Alten Testament, so ein wenig auf uns wirken lassen und dem so ein bisschen nachspüren, dann stellen wir recht häufig fest, so bei genauerer Betrachtung, vollkommen waren die nicht. Und in dieser langen Reihe, die ich gerade aufgezählt habe, ist Simson vielleicht einer der unvollkommensten, die uns da begegnen. Wir haben beim vorletzten Mal von Lisa, beim letzten Mal hier im Plusgottesdienst von Timo Bickle, etwas von Gideon gehört. Und wir sind in diese alte Zeit, in die Zeit der Richter, von ihnen mit hineingenommen worden. Ich mache jetzt auch nur einen ganz kurzen Rückblick darauf. Mit Josua, Jocelyn sagt es ja eben, die Siedlungsgeschichte Israels begann. Und das war kein einmaliger, großartiger Akt, sondern das war eine ganz, ganz lange Zeitspanne, in der sich das abgespielt hat, diese Siedlungsgeschichte. Und das war auch nicht verbunden mit ein herzliches Willkommen, schön, dass ihr da seid, hereinspaziert. Sondern die Siedlungsgeschichte von Israel, die war geprägt von Konflikten mit ihrem und auch Anpassungstendenzen an ihr Umfeld. Sie hatten Konflikte. Konflikte mit den Kanaanitern, mit den Aramäern, mit den Moabitern, mit den Midianitern, mit den Ammonitern, mit den Amalekitern, mit den Amoritern und mit den Philistern. Das ist schon eine ganze Reihe, ne? Konfliktfelder, die sich da auftun. Und es kam immer wieder zu Götzendienst, es kam immer wieder zu einer Vermengung des Bundes, den sie haben sollten mit Gott, und den Götzen und den Göttern, die die Völker um sie herum anbeteten. Es gab Vermengung, es gab Vermischung. Es gab Assimilation, es gab Sozialisierung in ihrem Umfeld. Die Tendenz über diese lange Geschichte von rund 350 Jahren, die uns dort im Buch der Richter berichtet wird. Die Tendenz war weg von Gott. Weg von dem Gott Israels, der sie aus Ägypten befreit hatte, raus aus dem Bund mit ihm. Und in der literarischen Form dieses Richterbuches wird das immer wieder mit einem bestimmten Passus, mit einer bestimmten Redewendung untermauert, die sich ständig wiederholt. Und diese Redewendung, die das ganze Richterbuch durchdringt, ist, sie taten, was ihnen gut dünkte. Gutdünken ist jetzt nicht mehr so ganz unser Sprachgebrauch vielleicht. Man könnte auch sagen, sie taten das, worauf sie gerade Bock hatten. Ja, was ihnen am besten gefiel, wonach es ihnen so der Sinn stand. Und jetzt bitte anschnallen, die Zeit drängt. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, euch das Leben von Simson ich habe die Sekunden nicht gezählt, es werden wahrscheinlich Minuten sein, so ganz, ganz kurz zusammengepresst, höchst komprimiert, deshalb vorsichtig, nicht aus der Kurve fliegen. Es geht los, die Story von Simson in, wir wissen nicht, wie viele Sekunden. Prolog. Vater Manoch. Mutter, Name unbekannt, Pseudonym Weib. Bisher kinderlos. Frau, called Weib, hat eine wundersame Begegnung, Engel des Herrn. Inklusive Verheißung, Kind. Soll später anfangen, Israel von den Philistern zu erretten. Das merken wir uns mal. Und eine Gebrauchsanweisung dazu. No drugs, no alk, no Friese für das Kind. Also keine Frisur für das Kind, es sollte kein Schermesser auf sein Haupt kommen. So sollte er also nicht aussehen. Warum? Er sollte Nazireer sein. Das werde ich gleich nochmal ein bisschen erläutern. Er sollte ein Nazireer sein von Geburt an. Frau erzählt das dem Mann, glaubt er aber nicht. Gott ist so freundlich und der Mann bekommt eine inhaltsgleiche Extravorstellung. Erste Erkenntnis bis dahin. Auch Frau ohne Namen werden von Gott ins Vertrauen gezogen. Etwas ungläubig, vielleicht auch gelegentlich begriffsstutzige Männer kriegen zur Not eine zweite Info. Ich meine, Ostern hätten wir so ein ähnliches Erlebnis, ja? Aber das wäre eine andere Geschichte. Im Übrigen, richtig helle war der Manoch nicht. Vielleicht war er auch einfach situativ überfordert. Nachzulesen ist das in Richter 13, Vers 22 und 23. Zwei kurze Verse. Was lesen wir da von Manoch, also dem werdenden Vater, dem Vater, den er werden sollte, so muss man es richtig sagen. Und Manoch sprach zu seinem Weibe, die wird also tatsächlich nicht namentlich genannt, da steht immer nur Weib. Also, und Manoch sprach zu seinem Weibe, wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Seine Frau, die war da ein bisschen gechillter, vielleicht auch vernünftiger, aber sein Weib antwortete ihm, wenn der Herr Lust hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und das Speisopfer nicht von unseren Händen angenommen. Er hätte uns auch weder solches alles gezeigt, noch uns jetzt solches hören lassen. Was nicht einer gewissen Logik entbehrt, weil wenn Gott verheißt, ihr sollt ein Kind kriegen, dann wäre es ziemlich albern, die zu töten. Ja? Also wie gesagt, der Manoch, der hatte das nicht sofort gerallt. Wir kommen, das war der Prolog zum Teil 1. Den habe ich mal überschrieben von Löwen, Bienen und einem Quiz. Sohn Simson ist geboren, er wuchs auf, Gottes Segen und Gottes Geist sind auf ihm. Simson will eine Philisterin heiraten. Oben hatten wir eben gehört, er war eigentlich dazu berufen, Israel von den Philistern zu befreien. Auf dem Weg, um alles klarzumachen, also die Planung der Hochzeitsfeierlichkeiten, um die ging es dabei, begegnet er, kleine Kinder jetzt bitte weghören, oder Ohren zu halten, begegnet er einem Löwen, so einem kleinen Simba oder so. Ne? Was macht er mit dem? Er zerreißt ihn. Ja? Archaische Zeiten. Nicht lange danach, wieder auf dem Weg, diesmal zweiter Anlauf, jetzt geht es zur Hochzeit hin. Da schickt er seine Eltern so ein bisschen vor und guckt nach dem toten Löwen. Den hat er beim ersten Mal irgendwo liegen lassen am Feldesrand. Guckt nach dem toten Löwen und siehe da, Bienen haben den Kadaver wohl bei Airbnb als günstige Unterkunft entdeckt und darin genistet. Simson greift in, und jetzt wird es wirklich ekelig, er greift in dieses Aas rein, also in diesen Kadaver rein und krallt sich da in so eine Bienenwabe, um den Honig zu holen. Also nimmt sich da so einen kleinen Honigsnack aus diesem toten Löwen heraus, sagt nicht, woher den hat, diesen Honigsnack, weil er holt seine Eltern wieder ein und gibt den Eltern auch davon. Jetzt haben wir die große Hochzeitsparty, Hochzeitsparty mit Quiz, mit einem sehr hohen Einsatz. Simson zockt, weil keiner sein Geheimnis kennt, diese Nummer mit dem toten Löwen und dem Honig. Denkt er, daraus mache ich ein Rätsel für meine Buddies hier bei dieser Hochzeitsgesellschaft und ich setze einen hohen Wettpreis ein, dass sie das nicht erraten können. Woher sollten sie es denn auch wissen? Und dann kassiere ich diesen hohen Preis einfach ab. Seine Zukünftige heult so lange, bis er schwach wird und das Geheimnis verrät. Das ging also über mehrere Tage. Ja, sie hat ihn belatschert, er hat das Geheimnis ihr verraten, sie hat das Geheimnis wiederum ihrer Verwandtschaft verraten. Jetzt konnten die das Quiz lösen und deshalb konnten die also jetzt hergehen und den Siegespreis, der dafür ausgesetzt war, dieser sehr hohe Preis, den konnten sie einfordern. Simson ist nachhaltig sickig. Was macht er? Er überfällt an einer Stelle andere und er schlägt sie, also Kinder bitte besser wirklich nicht hinhören, die Geschichte ist nicht wirklich für Kinder geeignet, vielleicht in allen Teilen. Also Gottes Geist kommt über ihn, er erschlägt 30 Mann, raubt die quasi aus und hat jetzt den Preis, den er denen geben muss, die das Quiz gewonnen haben. Danach, nachdem er den Preis gezahlt hat, verschwindet er von der Hochzeit. Und die Braut, die steht jetzt da irgendwie ein bisschen dumm rum und dann wird die kurzerhand mit jemand anderem vermählt. Teil 2. Von Füchsen, Fackeln und nützlichen Überresten eines Esels. Das lest er bitte selber. Ja, weil die Zeit drängt, ne? Und das wäre also jetzt ein bisschen viel. Richter 15,1 bis 16,3, auch höchst spannend. Wir kommen schon zum Teil 3, zum Showdown. Simson und Delilah. Es gibt Filme darüber, Hollywood-Filme. Um es kurz zu machen, Simson verliebt sich. Sie verrät ihn viermal. Viermal verrät diese Frau ihn. Sie verkauft ihn. Alter. Und dann kommt es auch schon zum Teil 4, dem Ende. Simson werden die Augen ausgestochen. Er wird mit schweren Ketten gefesselt, muss eine sehr schwere Mühle bewegen und da das Mahlwerk bewegen. Und schon sind wir beim Epilog am Ende. Es gibt eine riesige eine Philisterparty. Special Guest Simson. Blind, schwach. Und noch einmal kommt der Geist Gottes über ihn. Er reißt die Hütte ab. Rund 3000 tote Philister und ein toter Simson. Das ist die Geschichte von Simson in einer höchst komprimierten Form. Ja. Und dann lese ich diese Geschichte. Und dann frage ich mich, was soll das? Was soll das? Warum stehen solche Geschichten in der Bibel? So eine furchtbare und brutale Geschichte. Die gehört doch eher ins Spätprogramm bei RTL 2. Versehen mit dem Hinweis, nicht für Jugendliche unter 18. Derart brutal, was sich da abspielt. Das, was wir da lesen. Das ist eher so ein, so ein Bruce Willis-Ding, ja? Stirb langsam, Teil 18 oder irgendwas in dieser Richtung vielleicht mehr. Schauen wir uns Simson noch mal kurz an. Was für ein Typ. Schön, clever, jähzornig, unbeherrscht, triebgesteuert und vor allem stark. Unglaublich stark. Wir lesen in dem Abschnitt, den ich jetzt hier so sehr stark zusammengefasst habe, da lesen wir von seiner Bestimmung. Er sollte Gott geweiht sein. Ein Naziräer von Geburt an. Das ist sehr ungewöhnlich. Dieses Gelübde der Naziräer, das kommt im Mose vor, das war immer eigentlich nur für einen kurzen Zeitabschnitt gedacht im Leben. Und dass das von Geburt an sein sollte, das war schon mal sehr ungewöhnlich. Und dieses Gelübde der Naziräer, das hatte bestimmte Bedingungen. Sie sollten Gott in besonderer Weise geweiht sein und deshalb sollten sie keinen Wein trinken, noch nicht mal Traubensaft, noch nicht mal Weinessig oder Trauben. Sie sollten nicht zum Friseur, also kein Schermesser sollte auf ihr Haupt kommen, sagen sie, sollten ihr Haar wachsen lassen. Und sie sollten nicht mit Toten in Berührung kommen. Und falls eines dieser Dinge doch passieren würde, sollte es einen Reset geben. Dann würde also dieses Gelübde quasi null und nichtig sein und man musste zurück auf Los und nicht 2000 Euro einkassieren, sondern dann begann das Ganze von vorne. Wenn nur eines dieser Gebote gebrochen werden sollte. Seine Eltern erleben von Geburt an Wunder. Um genau zu sein, eigentlich schon vor der Geburt. Sie bekommen Verheißungen. Der Geist Gottes kommt über Simson. Und das wiederholt sich. Das ist also kein einmaliger Akt gewesen, sondern immer wieder lesen wir davon bei Simson, dass der Geist Gottes über ihn kam. Wenn wir uns jetzt sein Verhalten anschauen, dann stellen wir fest, er bricht eins ums andere Mal sein Gelübde. Die Geschichte mit dem Löwen. Der Löwe war tot, er hat ihn zerrissen, ja, das war Aas. Und Naziräer sollten sich Toten noch nicht einmal nähern. Er hat noch einen draufgesetzt. Er hat sich nicht nur genähert, er hat aus diesem Löwen auch noch Honig herausgeholt. Ja. Also wie gesagt, das war eine ziemlich eklige Nummer, ne? Also nicht unbedingt meins, aber nun ja, andere Zeiten, andere Sitten. Er hintergeht seine Eltern, indem er ihnen so ganz arglos diesen Honig anbietet, so ganz harmlos daherkommt und sagt, hier, bitteschön, ich habe einen Snack für euch. Also hintergeht er seine Eltern, weil er nicht diese Umstände dort auch ein bisschen aufgehellt hat und geschildert hat. Er führt seine Buddies, also die da bei der Hochzeitsgesellschaft ihm an die Seite gestellt worden waren, die führt er hinters Licht mit seiner Cleverness, indem er dieses für sie eigentlich unlösbare Rätsel stellt. Er heiratet eine aus dem Volk, das er eigentlich bekämpfen sollte, diese Philisterin. Also er macht, um es kurz zu machen, offensichtlich jeden denkbaren Fehler, den er mitnehmen konnte, den greift er sich aber auch mit hundertprozentiger Sicherheit. Ein nach dem nächsten. Ich stelle das mal nebeneinander. Das, was Gottes Plan war, das, was in seiner Vorstellung war, in seiner Idee war, er beruft ihn, Simson, schon vor der Geburt in seinen Plan hinein. Gott gibt die Mittel dazu, diesen Plan auch umzusetzen. Er schafft auch die Gelegenheiten dazu, diesen Plan umzusetzen. Aber Gott setzt auch Bedingungen. Und wenn wir uns jetzt Simson auf der anderen Seite anschauen, dann stellen wir fest, Simson missachtet das alles mit einer gewissen boshaften Konsequenz aufs Gröbste. Er fällt immer wieder in seine Verhaltensmuster zurück. Die Fehler passieren ihm nicht einmal. Ihm passieren bestimmte Fehler permanent. Und er setzt seine eigenen Bedingungen. Und dann lese ich, Gottes Geist kam über ihn. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich also im Kopf so ein bisschen aus der Bahn gesprungen. Da sage ich, wie kann denn das sein? Wie kann denn das sein? Gottes Geist ist über ihm und dann macht er das. Er läuft vollkommen neben der Spur. Gottes Geist schützt ihn also nicht vor Fehlern. Der Mensch, hier Simson, bleibt selbstbestimmt, aber auch selbstverantwortlich für das, was er tut. Und Gott wirkt trotzdem durch seinen Geist. Das war für mich nicht so ganz einfach, ist es nach wie vor auch nicht, ne? Das zusammenzubringen, ja? Diese Diskrepanz, die da drin ist, diese Spannung, die sich da drin aufbaut, das kommt für mich nicht so ganz geschmeidig rüber. Gott wirkt trotzdem durch seinen Geist, auch wenn wir aus der Bahn laufen, wenn wir falsch handeln, dann machen wir damit Gottes Plan nicht kaputt, sondern uns selbst. Was ist mit uns? Was ist mit uns, ihr lieben Pfingstler und Charismatiker? Ich bin ja selber einer, ne? Deshalb darf ich das sagen und fragen. Ne? Die Frage als solche ist ja noch nicht böse. Ne? Das kommt jetzt. Was ist mit unserem Selbstverständnis? Machen wir möglicherweise auch wiederholt dieselben Fehler oder sind wir fehlerlos? Ich weiß von mir, nur von mir kann ich sprechen, ich mache ganz gerne dieselben Fehler. Ich lerne nicht immer aus Fehlern. Eine ganze Reihe von Knöllchen lehrt mich das. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ne? Wenn ihr einmal Knöllchen gekriegt habt, oh, nicht zu schnell fahren, mache ich nie wieder. Ja, also wenn ich sie alle aufgehoben hätte, das wäre schon ein Päckchen, ne? Was ich da zusammen habe. Falsch parken, all diese Geschichten. Ja? Das ist natürlich banal, aber bestimmte andere Fehler, von denen wir hier nicht sprechen wollen, die machen wir vielleicht auch immer wieder. Wir fallen in Muster hinein. Auch heute Morgen hatten wir davon gehört, ja? Von der Möglichkeit, von dem Potenzial, was in uns nach wie vor schlummert, Fehler zu machen, in Sünde zu fallen. Kann das denn wirklich sein, obwohl der Heilige Geist in uns wohnt, dass wir Fehlentscheidungen treffen? Manchmal hört man das. Ich habe doch für diese oder jene Frage habe ich doch gebetet. Und ich hatte doch ganz deutlich den Eindruck, dass der Herr zu mir gesprochen hat. Und in derselben Frage fragt jemand anders genauso intensiv und genauso inbrünstig den Herrn und kommt zu einem anderen Ergebnis. Unsere Entscheidungen sind nicht fehlerlos. Was nicht heißt, dass wir ständig Fehler machen. Auch nicht machen sollen. Aber wir stellen fest, es ist kein Automatismus, den wir haben. Wie oft verzweifeln wir, wenn offenbar etwas nicht gut läuft? In unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Familie, dass da Dinge offensichtlich nicht gut laufen. Da könnten wir manchmal verzweifeln und fragen, Herr, ich bin doch dein Kind, wie kann das sein? Oder, was ich auch schon mal beobachte, dass wir anfangen, vielleicht Dinge uns schön zu reden. Ja, dass man dann irgendwie so Gedankenklimmzüge macht und irgendwie versucht, das doch richtig oder anders zu sehen, positiv zu sehen. Wie oft stellen wir fest, dass, das stellen wir meistens dann zuerst fest, dass andere sich falsch verhalten? Und nach einer Weile, wie oft stellen wir fest, dass wir uns selber vielleicht nicht richtig verhalten, nicht korrekt verhalten? Wie oft haben wir schon für Kranke gebetet, voller Glauben, und sie sind trotzdem gestorben? Das sind Spannungen, die sich in unserem Leben aufbauen. Das ist nicht immer nur high on emotion. Das ist nicht immer nur der Triumph, den wir da feiern. Zumindest nicht offensichtlich, nicht greifbar. Das sind Strecken in unserem Leben, durch die wir auch durch müssen. Ja, Mission Impossible, ne? Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das euch an einem Sonntagabend antun darf und euch so in die Woche gehen lassen darf. Ja? Das sei ferne. Kommen wir nochmal auf Simson zurück. Gottes Geist der war auf ihm. Nicht so, wie wir das, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, durch das Pfingstereignis, woran wir auch glauben als Pfingstler, dass das nicht nur ein einmaliger historischer Vorgang ist, sondern dass das auch persönlich erlebbar ist. Wir sind noch im Alten Testament. Das war also partiell, das war für den Moment, für bestimmte Situationen, dass der Geist Gottes auf ihm war. Aber von Geburt an und schon vor Geburt lag eine Verheißung auf ihm. Also daran hat es bei Simson nicht gelegen. Hat er Gottes Willen getan? Wir erinnern uns an die Geschichte, an vielen, vielen Stellen sehr gut erkennbar, offenbar nicht. Ist Gott damit und mit ihm, mit Simson in unserem Fall, am Ende? Nein. Das, was bleibt, ist Folgendes. Gott bleibt souverän. Gott gibt seine Souveränität nicht an uns ab. Er überträgt sie uns nicht. Gott nimmt uns nicht unseren Willen. Gott lässt uns auch nicht aus der Verantwortung für das, was wir tun. Gott bleibt bei seinem Plan. Was sagt mir die Geschichte von Simson? Vor allen Dingen auch so mit Blick auf sein Ende hin. Und das ist wirklich dramatisch, ne, wenn man das liest. Ne? Blind, geblendet, beziehungsweise die Augen ausgestochen, in Ketten gelegt. Das alles sagt mir, und das ist meine Quintessenz daraus, und welche Schlüsse ihr daraus zieht, das müsst ihr für euch und mit euch ausmachen. Ja? Aber meine Schlüsse daraus sind, Demut ist besser als Übermut und gelegentlicher Hochmut. Und das merke ich bei mir, ne, dass es manchmal aufkommt. Ja? So ein, boah, jetzt habe ich es drauf, jetzt habe ich es gefressen, jetzt habe ich es, ich habe es geschnallt, ich weiß, wie es läuft. Manchmal neige ich sogar dazu, sowas geistlich zu tarnen. Ja? So ein Übermut, so ein Hochmut. Man kommt da schon mal auf komische Gedanken. Unser Glaubensheld, Hebräer sagt das ja, ne, ist einer der Glaubenshelden, der Simson. Unser Glaubensheld, der wird tief gedemütigt. Wenn man überlegt, ja, das Richter, ja, das war ja ein Führer, das war ein Anführer, das war einer, der voranging und hängt nachher in Ketten gefesselt, ohne dass er noch etwas sehen kann, an dieser Mühle dran und muss dann zur Belustigung dieser Philister auch noch sozusagen bei deren Party auftreten, also wirklich tief gedemütigt. Aber genau in dieser Demut, die er da zeigt, und die Geschichte lohnt sich an dieser Stelle wirklich auch nochmal nachzulesen, in dieser Demut, da erlangt er den größten Triumph seines Lebens. In seinem schwächsten Moment, wenn wir menschlich darauf schauen, erlangt er den größten Triumph seines Lebens für Gott. Das Haus wird abgerissen und viele von den Feinden Israels kommen dabei zu Tode. Gottes Gnade und Barmherzigkeit, die ist höher, sie ist tiefer, sie ist größer und sie ist stärker als unsere Schwachheiten und unsere Stärken. Im 1. Petrus 5, Vers 5, im Jakobus 4, Vers 6, da lesen wir, das ist ein Zitat aus den Sprüchen, ganz kurz abgekürzt, dem Demütigen gibt er Gnade. Das war jetzt alles hochkomprimiert, das waren wenige Fun Facts, aber vielleicht so der eine der Gedanke, der euch begleiten kann in dieser Woche. Ich möchte euch vielleicht drei Fragen mitgeben für diese Woche. Was gibt dir Kraft? Woraus schöpfst du Kraft in deinem Leben? Zweitens, was nimmt dir Kraft? Was saugt dir die Kraft weg? Was nimmt dir den Lebensmut? Und dritte Frage, welche Schlüsse ziehst du für dich aus der Beantwortung dieser beiden Fragen? Ich wünsche euch Gottes Segen dazu.